Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir.
Hallo und schönen guten Tag, hier sind wieder Marlene und Jens und es gibt wieder eine weitere Folge in unserem Podcast. Heute wird es wieder um das Thema Winterpflanzen gehen. Wir haben uns nochmal drei neue Pflanzen angeguckt und wollen das mit euch teilen. Große Teile Europas und aber auch der nördliche Teil Brandenburgs ist bepflanzt mit Kiefernwäldern. Und nun könnte man sagen, ja, die Kiefer ist jetzt nicht wirklich eine weihnachtliche Pflanze, aber doch. Auf vielen Kränzen und Adventsgestecken finden sich die Kiefernzapfen immer hübsch aneinandergereiht oder eben zur Auflockerung als Blickfang. Und somit zählt sie für mich eben auch zu einer Pflanze, die ja der Winterzeit, weil sie auch in der, wenn wir an die verschneiten Tage denken, in der Landschaft eben sehr, sehr schön heraussticht. Und selbst wenn das eben ein angepflanzter Monokulturwald ist, trotzdem noch ein Charme von dieser Pflanze ausgeht, die so ihresgleichen sucht. In der Vorbereitung jetzt auf diese Folge habe ich mich mit der Kiefer mehr beschäftigt und gemerkt, dass es ja verschiedene Arten gibt. Also die Kiefer hat verschiedene Geschwister, würde man so sagen. Es gibt einmal die Latschenkiefer, dann gibt es die Föhre, die ganz normale Kiefer eben, und es gibt auch noch mal die Zirbelkiefer, die, soweit ich das hier gelesen habe, jedenfalls immer verschiedene Auswirkungen und Ausrichtungen in der Heilwirkung auch haben. Ich möchte hier euch die Föhre vorstellen, also die ganz normale Kiefer, und das ist wahrscheinlich auch schon mehr als genug. Große Teile Europas und insbesondere Brandenburg sind ganz doll bewachsen mit Kiefernbeständen. Allerdings sind das eben eher so Monokulturen. Also wer solche Wälder kennt, weiß, wovon ich rede. Das sind nicht Wälder im herkömmlichen Sinne, sondern eher forstwirtschaftliche Aufzuchtstationen. Und hier kann man die Kraft der Kiefer zwar erleben, allerdings erlebt man sie viel besser, wenn es einzelstehende Bäume gibt oder in urwaldähnlichen oder in sehr alten Wäldern sich befindenden Exemplaren. Da kann man nämlich erleben, dass die Kiefer gar kein gerade wachsender Baum ist, sondern eher sich auch mal verschnörkelt und eben viele Äste ausbildet, die man so in den Monokulturen halt nicht sieht und auch nicht brauchen kann. Das Holz von der Kiefer wird gut benutzt, eben als Baustoff. Jeder, der bei IKEA IWA-Regale kauft, weiß, das ist ein Kieferregal und gut zu verarbeiten und eben auch pflegeleicht und auch nicht allzu schwer. Wie schon erwähnt, kommt die Kiefer in ganz Europa vor. Allerdings geht sie nicht über die Alpen hinaus, also nach Griechenland und nach Italien hinein. Da wächst sie nur spärlich, wenn dann nur in angepflanzten Plantagen. Aber ursprünglich kommt sie einfach nicht in diese Gegenden hinein. Und so ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass alte Kräuterbücher die Kiefer als Heilpflanze nicht groß aufführen. Das ist eine typische Pflanze für die Volksheilkunde, weil sie eben auch in großen Mengen vorkommt und man ganz verschiedene Stücke oder Dinge von ihr nutzen kann und als medizinische Verwendung eben benutzt hat. So hat man beispielsweise das Harz als Sirup für die medizinische Nutzung erkannt und benutzt. So hat man die Rinde eben zum Gerben benutzt, auch für innerliche Prozesse. Die Nadeln kann man gut zum Polstern benutzen. Das ist eher nicht die medizinische Nutzung, aber eben als praktisches Element. Den Extrakt kann man das Öl kann man als Badzusatz oder als Bäderzusatz benutzen. Und den Harzsaft, ja, damit haben die Leute früher das Terpentin hergestellt, welche dann eben für die Lackierung oder eben für die Farbherstellung nötig war. Schreitet man durch so einen Wald, auch wenn das nur ein Monowald ist, dann merkt man gleich, Mensch, die Luft hier ist ja sehr angenehm und angereichert von diesem Öl. Und das tut halt der Lunge gut und den Bronchien. Und das ist halt auch, glaube ich, schon die Hauptwirkung der Kiefer. Denn diese Ölausdünstungen sind eben bronchial so weit wirksam, dass man, wenn man eben verschiedentlich belastet ist auf dem Bereich der Bronchien durch das pure Einatmen des Öls eine Verbesserung der Lebensqualität erreicht und auch eine Verbesserung im wirklichen, ich sag mal so, im Lungenvolumen erreicht, sodass der Körper mehr Sauerstoff aufnehmen kann. Das gibt klinische Forschungen dort in diese Richtung. Die sind teilweise nicht veröffentlicht. Das ist immer so ein bisschen nachteilig, weil eben die billigste Arznei ist immer die verschwiegenste Arznei, könnte man so denken, ja, weil sie eben jeder nutzen kann. So wird heutzutage immer noch das Terpentinöl eigentlich als Medizin benutzt. Und zwar nutzt man das hauptsächlich für entzündliche Zustände in den Lungen und Bronchien und hiermit auch mit Schwellung der Schleimhäute und der rechtlich und reichlich Sekretion, die man eben so aus dem Bronchialbereich herauskriegen möchte. Das sind die Hauptindikationsgebiete dann für das Terpentinöl oder eben die Kiefernadeln, wenn man diese eben als Tee aufbrüht. Weil das eine Pflanze ist, die auf trockenen Böden wächst, wird sie gleichzeitig gut einsetzbar sein für das Behandeln von wässrigen Krankheiten, also hier insbesondere Rheuma und Gicht. Hier kann man sowohl das Harz, das Öl als auch die Nadeln als medizinische Produkte verwenden. Also die Nadelanwendung beschränkt sich hier auf das Abschneiden von frischen Spitzen und Trieben, die man dann halt in den Tee-Modus überführt und dann eben trinkt. Zeitgleich ist die Kiefer auch ganz gut geeignet dafür, Hauterkrankungen zu lindern, insbesondere Neurodermitis. Da eignen sich dann die Bäder und Anwendungen im Zusammenspiel auch mit Fichtennadeln zum Beispiel und Ringelblumen könnte man dazu nehmen, Johanniskraut zur Beruhigung und Erdrauch, eine Pflanze, die ich noch nicht vorgestellt habe, aber das irgendwann noch nachhole. Also diese Bartkomposition hilft ihm sehr gut gegen Neurodermitis und ist gerade für Kinder ein wirklicher Segen. Zusammenfassend kann man also feststellen, dass die Kiefernanwendung mit den verschiedenen Bestandteilen gut sind für das bronchiale System und für die Haut und gleichzeitig aber auch für die Knochen. Diese drei Organstrukturen werden von der Kiefer behandelt und sind gerade im Hinblick auf unsere jetzige Situation, da viele Menschen bronchial etwas kurzatmig sind oder eben durch überstandene Erkrankungen oder Impfungen halt immer angeschlagen sind, ein moderater und vor allen Dingen ein preiswerter medizinischer Bestandteil, den man sich auch zur Not eben selber besorgen kann. In den Apotheken kriegt man die Spitzen eben auch, aber man kann sie sich eben selber besorgen. Man kriegt einen Spiritus, man kriegt homöopathische Urtinkturen noch ausgehändigt und einige Standardpräparate sowie Bäderzusätze. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich schon so zu der Kiefer. Es ist ein wunderschöner Baum, wenn ihr Chance habt, immer mal rauszugehen und euch Kiefern anzusehen, werdet ihr merken, keine sieht gleich aus, außer in diesen Monokulturwäldern und Abschnitten, ja, die dann halt bei Sturm, jetzt ist gerade hier ein großes Sturmgebiet, gerade über Deutschland hinweggezogen, in den stürmischen Zeiten knicken natürlich auch diese Kiefern, die ähnlich wie Streichhölzer aufgestellt sind, gerne mal ab und um. Und das ist dann natürlich, ja, nicht so ein schönes Bild. Ja, damit komme ich zu einer weiteren Pflanze für heute und da möchte ich euch gerne die Eibe vorstellen, auch ein Gewächs, welches wir zur Winterzeit mehr betrachten, ob es jetzt mehr auffällt, weil eben die restlichen Laubblätter entfernt sind aus der Natur und damit eben immergrünen Nadelgewächse mehr auffallen, weiß ich gar nicht genau. Aber wer eine Eibe oder Eibengewächse in der Nähe hat, weiß, sie sind eben auch gerade gut besucht, weil eben die ganzen Vögel sich darin gerne aufhalten und auch dort Futter finden. Ja, aber los geht's erstmal mit der Beschreibung der Eibe. Die Eiben sind jetzt nicht eine wirkliche Heilpflanze in dem Sinne von, wir machen uns mal lustig aus den Nadeln Tee. Sie ist sehr, sehr giftig und davon sollte hier an dieser Stelle auch noch mal ganz dringend abgeraten werden, obwohl es auch Bestandteile an der Pflanze gibt, die nicht giftig sind. Das sind nämlich die Beeren. Wenn man den Kern außen vor lässt, ist das Fruchtfleisch dieser Beeren nicht giftig. Allerdings, ja, muss man nicht haben, kann man mal probieren, aber wie gesagt, den kleinen, harten Kern in der Mitte ausspucken. Die Eiben sind sehr, sehr alte Bäume. Sie werden, glaube ich, bis zu 5000 Jahre alt, wenn sie denn dürfen. In Europa gab es ganz, ganz viele Bestände von Eiben und wurden dann eben zur Christianisierung hin kurz und klein geschlagen, weil man eben viel Werkzeug brauchte und Waffen. Man hat früher viel Bögen daraus gemacht, Speere, weil das Holz der Eiben sehr hart ist. Das sagt ja eben auch schon das Alter oder das Alter halt aus. Je älter ein Baum wird, umso härter ist das Holz. Ja, Eichenholz ist ja auch sehr, sehr hart, weil es eben halt lange wächst. Eiben wachsen wirklich sehr, sehr langsam und sind zweihäusige Wesen. Also es gibt immer eine männliche Pflanze und eine weibliche Pflanze. Nadeln sind sehr weich, die kann man auch gut kuschelig finden. Also im Gegensatz zu manchen Tannennadeln, die sind sehr hart. Die Eibe ist damit auch eine entsprechend eher weibliche Pflanze, so könnte man sie betiteln. Also sie wirkt eben auch auf weibliche Geschlechtsorgane ein Stück weiter mehr. Jedenfalls in der Homöopathie hat man dort ein kleineres Mittel draus gemacht. Und in unseren Breitengraden hat man viel oder unsere Vorfahren haben viel mit der Eibe auch geräuchert. Und das eben gerade auch zu unserer jetzigen Jahreszeit, zu dem Winter und zur Wintersonnenwende. Sie ist nämlich eine große Transformatorin. Sie leitet Wandlungsphasen ein, unterstützt das Loslassen und das Sterben eben alter Dinge. All das, was wir jetzt gerade auch, wenn wir die Rauhnächte etwas bewusster durchleben wollen, natürlich brauchen, weil wir Altes loslassen wollen und Neues begrüßen möchten. Und da ist die Eibe eine wunderbare Substanz zur Räucherung, allerdings eben sehr vorsichtig zu benutzen, weil sie eben sehr giftig ist. Und auch hier sind einfach nur entsprechend kleine Mengen nötig, wie es mit ganz vielen Dingen ist. Man braucht gar nicht das Größte und Meiste von vielen Dingen, sondern eigentlich reicht es, wenn man so ein Stück weit in der Dosis runtergeht. So hat man eben festgestellt, dass die kleinsten Gaben dieser Beeren, die wir an den Bäumen öfter sehen können, eine beruhigende Herzwirkung aufweisen, allerdings eben wirklich in ganz, ganz geringen Dosen. Ist die Dosis zu groß, dann wird das Herz entsprechend angeregt und der Mensch verstirbt unter Umständen sogar daran. Also das lag eben ja in den Händen derjenigen, die es halt als Therapeut angewendet haben, herauszukitzeln, wie weit ist die Dosis für diesen Menschen geeignet. Deswegen ist die Anwendung heutzutage für die Eibe halt obsolet. Allerdings eben, wie gesagt, als Räuchermittel sehr zu empfehlen, gerade für die jetzige Zeit. Hier verwenden wir die Triebspitzen, die wir im Spätherbst vielleicht geerntet haben, wenn die Säfte eben des Baumes schon sich weiter in die Wurzeln abgesenkt haben, dann sind die Konzentrationen in den Triebspitzen etwas geringer und somit nicht ganz so giftig. Man hat beobachtet, dass eben domestizierte Haustiere wie Pferd oder Kuh, die Eibenbeeren oder Zweige fressen, dann eben sterben. Und das Gleiche hat man auch beobachtet bei Wildtieren wie Hirsche oder Rehe. Wenn die Zweige halt fressen, dann nehmen sie nicht den Weg alles Irdischen zunächst einmal, sondern können das als eine Art Wurmkur benutzen und damit Würmer ausscheiden. Wie auch immer das funktioniert, keine Ahnung, das wird jedenfalls in der Literatur öfter beschrieben und zeigt einmal mehr, dass die von uns als Haustiere bezeichneten Tiere ein Stück weit ihrer Instinkte beraubt wurden und das ist in manchen Fällen ja ganz gut, aber in manchen Fällen halt auch nicht. In der Homöopathie ist die Eibe auch ein sehr kleines Mittel wiederum nur und hier wird sie angewandt bei pustulösen Hauterkrankungen, also Krankheiten der Haut, die mit Pickeln einhergehen und Schweißbildung erzeugen. Hierzu werden die frischen Blätter homöopathisch aufbereitet und wirken eben gleichzeitig auch noch auf den Magen. Hier eben, wenn der Speichel sehr scharf und heiß ist und wenn eine beständige Leere im Magen vorliegt, also wenn man ständig Hunger hat und eigentlich kann das nicht sein. Also wir könnten das auch mit einer Art Schilddrüsenüberfunktion im Symptom vergleichen. Aber das ist in den homöopathischen Anwendungen immer nicht ganz eins zu eins zu übersetzen. Ja, diese Pflanze wollte ich euch einfach vorstellen, weil sie eben zur Winterzeit eben auch in diesen ganzen verschneiten Gegenden oft ins Auge fällt und man sich immer freut, wenn man einfach was Grünes vors Gesicht bekommt in der grauen Landschaft, in die es jetzt gerade hat, oder eben in der verschneiten Landschaft, wenn man dem Schnee öfter mal in etwas Dunklem wiederfindet. Ja, das wäre das zu der schönen Pflanze Eibe. Und dann wollte ich euch heute noch eine dritte Pflanze mit auf den Weg geben, die Christrose. Die Christrose ist heutzutage ja in allen kleinen Geschäften zu finden, in kleinen Töpfchen, wunderschön grüne Blätter und weiße hervorstechende große Blüten pranken aus den Regalen, ob jetzt Blume 2000 oder in irgendwelchen Kaufhallen. Man findet sie an allen Stellen. Sie kommt ursprünglicherweise aus dem italienischen Bereich und ist dann erst mit im Laufe der Jahrhunderte weiter emigriert, immer weiter in unsere Breitengrade. Aber allerdings, wenn man sie nicht anpflanzt, so kommt sie nicht natürlicherweise in die Fortpflanzung. Also man muss sie schon direkt anpflanzen. Sie überdauert dann auch und breitet ihre Wurzeln immer tiefer aus und vor allen Dingen vermehrt sie sich dann auch rasch. Alles an dieser Pflanze ist giftig. Auch das Blütenblatt an sich soll giftig sein, was dafür spricht, dass sie auch eine starke Heilwirkung hat. Ähnlich wie bei der Eibe ist das giftige Momentum in dieser Anwendung hier vorherrschend. So wurde ganz viel umexperimentiert und nach einer passenden Dosis gesucht, die dann wiederum auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein kann. Und so wurde die über die Jahrhunderte hinweg eine Indikationsliste erstellt. Insbesondere das sind halt alles Indikationen, die halt den Kopf betreffen, also sowohl Hirnhautentzündungen auf diesem Bereich, aber eben auch Epilepsie und Melancholie und Demenz wurden dort mit behandelt, mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Darüber gibt es dann wiederum keine Aussagen. Heutzutage ist das eben eher nicht mehr der Fall. Es gibt eine Anwendung der Christrose in der Homöopathie und ein Pseudonym sollte ich vielleicht gleich mal mit einfügen. Die Christrose heißt auch im deutschsprachigen Raum auch Nieswurz. Und hier haben wir es mit der schwarzen Nieswurz zu tun. Aus der Homöopathie ist bekannt, dass die schwarze Nieswurz eine starke Arznei ist. Und sie wird als Stimulanz für alle Sinneswahrnehmungen benutzt. Wenn Schwächezustände vorliegen der Sinneswahrnehmung, also ob das Riechen, Schmecken, Hören ist oder das Sehen, wenn es eine Muskelschwäche in dem Bereich des Kopfes ist, ist die Christwurzel oder eben schwarze Nieswurz angezeigt. Und dann wird mit der Christrose auch noch das Herz mit behandelt. Also das sind alles homöopathische Anwendungen und betreffen eben nicht die physische Anwendung der Wurzel. Davon möchte ich auch noch mal unbedingt abraten. Also niemand, der sich eine kleine Christrose in einem kleinen Blumentopf kauft, sollte die Wurzel ausbuddeln und trocknen und dann probieren. Dafür sind die homöopathischen Mittel viel, viel besser geeignet und hiermit sind auch keine Todesfälle oder irgendwelche Nebenwirkungen verbunden. So gut wie alles an der Pflanze ist giftig und wenn man davon versehentlich etwas isst, entstehen folgende Symptome, sowas wie Ohrensausen kann man davon bekommen und Schwindel, Herzklopfen, verlangsamter Puls wird beschrieben, eine auf den Magen-Darm-Bereich gerichtete Wirkung ist zu erkennen, Erbrechen oder Durchfall, Schmerzen sowieso in diesem Bereich und natürlich Delirien aller Art und natürlich Teilnahmslosigkeit und zum Schluss wie kollapsartige Zustände. Das ist die volle Bandbreite, wenn man eben alles also so dosiert, dass es entsprechend giftig wird, ist die Wirkung nur durch den Geruch hin vermittelt oder wird die Pflanze nur ganz, ganz zart aufgenommen, ergeben sich ganz andere Einsatzmöglichkeiten. Hier vielleicht ein kleiner Exkurs in die Märchenwelt unseres Kulturraumes. Jeder kennt vielleicht das lustige Märchen von Zwergnase, in dem ein, glaube ich, relativ junger Knabe von einer weisen Frau oder nicht so wohlwollenden Frau mitgenommen wird und er verwandelt sich nach dem einem längeren Disput in einen kleineren Menschen mit langer Nase, wird dann nach vielen Jahren auch befreit über Umwege durch eine bestimmte Art Freundschaft mit einem Tier. Und er kommt aus diesem Zustand heraus, indem er eine Pflanze zur Hilfe nimmt, die Nies mit Lust heißt. Und das ist genau diese Pflanze, von der wir jetzt hier gerade reden, die schwarze Nieswurz. Sie wirkt auf den Kopfbereich entsprechend so weit klärend, dass Illusionen auch keinen Platz mehr haben in unserem Leben, würde man so fast sagen. Ja, also ist es natürlich weit hergeholt, klar. Allerdings ist in solchen Geschichten oft ein wahrer Kern und dem lohnt es sich definitiv auch nachzugehen. Und ja, damit bin ich, glaube ich, heute auch schon am Ende unserer Folge. Also ich hoffe, euch mit diesen drei Pflanzen nochmal mehr auf den Weg geholfen zu haben. Und ich versuche immer auch in letzter Zeit viel auf den politischen und gesellschaftlichen Moment hinaus Pflanzen zu finden, die uns gerade gut tun. Denn wir haben ja alle mit den Auswirkungen der Pandemie zu tun und der eine mehr, der andere weniger. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die über Nebenwirkungen sowohl der Krankheit als auch der Impfung klagen. Und da sind alle naturheilkundlichen Maßnahmen und Mittel natürlich willkommen, die den jeweiligen Zustand entgegenwirken. Ja, und wer zu offenkundig zuhört und so, also ich sage das jetzt nicht immer per se an, aber ihr könnt euch die Folgen durchhören und ihr werdet sicherlich immer wieder Substanzen und Pflanzen entdecken, die den jeweiligen Zustand verbessern zu vermögen. Ja, dann freue ich mich auf eine weitere Folge in der nächsten Woche und wünsche euch eine schöne Zeit, schöne Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an kleinekräuterkunde@yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne weiter.